Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott aus München und willkommen zu unserem heutigen Produktupdate-Call zum KBI Global Energy Transition Fund. Wie Herr Kutalakidis dankenswerterweise bereits erwähnt hat, mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing Specialist bei Amundi Deutschland und werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Aber selbstverständlich bin ich heute nicht alleine hier in dieser Veranstaltung. Mit mir im Call ist Felix Liptak. Er ist Associate Director im Third-Party-Bereich und Spezialist für die Strategie des KBI Global Energy Transition Funds. Felix, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, freut mich auch dabei zu sein und herzlich willkommen damit auch aus Frankfurt an der Stelle.
Ja, bevor wir jetzt mit dem Fachlichen starten, möchte ich Ihnen noch ein paar organisatorische Informationen an die Hand geben. Wie gewohnt, Sie kennen es ja vermutlich schon, erhalten Sie im Nachgang ein Follow-up-Mail mit der Präsentation und dem Audiomitschnitt dieser Veranstaltung. Sie können selbstverständlich unten rechts jederzeit Fragen im Chatfenster stellen. Diese Fragen können nur wir sehen und nicht der Teilnehmerkreis untereinander. Also feuerfrei schießen Sie los mit allen Fragen, die Sie interessieren. Alle Informationen zu weiteren Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder am Ende dieser Präsentation auf unserer Website oder eben in unserem Follow-up. So, nun lassen Sie uns aber direkt in den fachlichen Teil übergehen. Wir stecken aktuell in einer Energie- und Gaskrise. Nord Stream 1 liefert seit Anfang September kein Gas mehr und der Bau von Nord Stream 2 war vermutlich für umsonst. Zwar sind die Gasspeicherstände aktuell auf einem Niveau von in etwa 90% und Robert Habeck hat gestern nochmal gesagt, vermutlich kommen wir über den Winter, wenn wir etwas Glück mit dem Wetter haben. Doch das zeigt eigentlich nur, wie dringlich im Endeffekt unsere Energiewende ist und wie schnell wir mit der Transformation der Energieerzeugung fortfahren sollten. Schauen wir uns hier aber auf diesem Slide mal an, welche Punkte oder welche Argumente es für das Investmentthema saubere Energie es neben diesem geopolitischen Aspekt aktuell gibt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie wird immer schwieriger. Aber das kommt natürlich auch im Endeffekt dadurch, dass wir immer steigernden Bedarf für Energie haben. Die Bevölkerung der Erde wächst und wächst und wächst und wir produzieren immer mehr, was natürlich auch deutlich mehr Energiebedarf zur Folge hat. Außerdem sind die Infrastrukturausgaben für klassische Energieträger zunehmend teurer geworden. Das Pariser Klimaabkommen, CO2-Zertifikate etc. spiegelt im Endeffekt nur den Drang der Politik und Regulatorik wider, schnell hin zu einer klimaorientierten Welt zu kommen. Das produzierende Gewerbe will natürlich auch sukzessive zur CO2-Neutralität kommen. Und das Schöne hierbei ist, dass die Innovation bei technologischen Lösungen natürlich auch ein Treiber dieses Investmentthemas ist. Ich will gar nicht sagen Trend, sondern es ist ja wirklich ein Megatrend, der nicht mehr wegzudenken ist. Sprich, wer profitiert davon? Auf der einen Seite sind das natürlich Unternehmen, die auf erneuerbare Energieerzeugung setzen, die Einspeisung sauberer Energie vorantreiben und natürlich die auch die Energiegewinnung und den Verbrauch effizienter gestalten. Warum jetzt aber KBI genau der richtige Partner für dieses Thema ist, wird Ihnen Herr Liptak in den nächsten Minuten erläutern.
Ja, vielen Dank für die Einführung, lieber Leopold. Du hast ja auch schon sehr, sehr wichtige Punkte genannt von den kurzfristigen Treibern, wie jetzt eben diese Krise bis hin zu langfristigen Treibern, wie jetzt auch zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel. Das sind alles Treiber, die das fördern. Und hinzu kommt natürlich auch, dass noch mehr als 110 Länder sogar schon Kohlenstoffneutralität bis 2050 versprechen. Also es ist nicht nur ein EU-weites Thema, sondern es geht deutlich darüber hinaus. Und nur 13% der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu Elektrizität. Also hier gibt es noch sehr, sehr viel Aufholbedarf und insgesamt wird der globale Investitionsbedarf für Energie auf etwa 22 Billionen US-Dollar, also nicht die englischen Billion, sondern tatsächlich Billionen US-Dollar geschätzt, wovon voraussichtlich etwa 70% in erneuerbare Energien, in Elektrofahrzeuge, intelligente Netze und diese Themen eben fließen sollen. Ja. Warum das Ganze mit KBI tun? Warum KBI das Vertrauen schenken? Nun, KBI ist mittlerweile seit 1980 als Investmentspezialist am Markt und hat sich seit 2000 auf das Thema natürliche Ressourcen spezialisiert. Sie gehören inzwischen zu einem großen Teil zur Amundi-Gruppe, arbeiten aber an der Stelle autark. Wir haben ein neunköpfiges Investmentteam genau zu dem Thema erneuerbare Energien, die sich eben mit einer langjährigen Erfahrung nur um dieses Thema kümmern. Ja, wir haben hier einen Lead-Portfolio-Manager, Colm O'Connor, der das Ganze fast seit 20 Jahren macht und hier eine sehr, sehr hohe Expertise und eine sehr tiefe Kenntnis in dem Sektor einfach hat und auch Kontakte zu den Unternehmen pflegt, ob das jetzt im Rahmen von Abstimmung oder eben Stimmrechtsausübung ist oder eben auch durch Engagement schon im Vorfeld. Also sehr, sehr langfristiger Partner auch, der sich in dem Bereich einfach auskennt. Wenn wir dann mal einen Blick auf diese Slide werfen, wird, glaube ich, auch eines sehr, sehr deutlich. Wir haben Gesamtverbrauch der Menschen in den Ländern, aber ich glaube, sehr wichtig ist, wenn man sich den Verbrauch einfach pro Kopf anschaut, den Stromverbrauch. Ja. Wenn wir da mal einen Blick vor allem mal auf so ein Land wie Kanada werfen, da sieht man, okay, Gesamtverbrauch gar nicht so hoch, der Stromverbrauch pro Kopf jedoch ziemlich hoch, wenn man sich das im Vergleich anschaut, wenn man da mal Indien zum Beispiel rausnimmt, ja, wie gering tatsächlich Indien noch im Pro-Kopf-Verbrauch ist. Ja. Und ich glaube, das macht auch deutlich, wie viel Potenzial an Energie noch quasi in Indien auch aufkommen wird. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, der Pro-Kopf-Verbrauch in Indien ist ja noch so gering. Ich nehme jetzt hier mal Indien raus als Stellvertreter für Emerging Markets generell. Ja. Und das ist ein Land, das ja an sich noch wächst. Die haben ja noch steigende Bevölkerungszahlen und die wollen ja auch dann irgendwann mal ihren Lebensstandard erhöhen. Ergo wird auch der Pro-Kopf-Verbrauch dort steigen. Das heißt, dieses Thema wird auch in den Emerging Markets zunehmend interessant. Und ich glaube, wenn man hier einfach quasi schon vorwegkommt, ja, also wenn man hier mit seinen Entwicklungen und mit den Forschungen im Bereich der erneuerbaren Energien quasi vorwegkommt und die Sachen eben effizienter und günstiger macht, was ja auch schon teilweise passiert ist, also beispielsweise Batterien sind in den letzten 10 Jahren allein die Preise um 60% gesunken. Ja, also in der Forschung tut sich ja einiges, auch die Erneuerbaren werden effizienter, aber wenn das eben weiterhin effizienter wird und einfach langfristig deutlich günstiger nochmal wird als die herkömmlichen Energiequellen, dann brauchen die Länder auch gar nicht groß anfangen, ihr Exposure jetzt zum Beispiel in Kohle oder in Atomstrom zu erhöhen, sondern können direkt hier mit Erneuerbaren anknüpfen, was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist auch. Ja. Wenn wir uns dann mal anschauen, was da noch bevorsteht, ja, um letztendlich diese weltweite Netto Null bis 2050 auch hinzubekommen. Es müssen hier die Kapazitäten im Bereich der Wind- und Solarenergien mehr als vervierfacht werden bis 2030 und die Produktion der oder Verkäufe der Elektroautos muss verachtzehnfacht werden. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen, was für enorme Zahlen das tatsächlich sind. Und dann muss natürlich auch der Strom produziert werden, um diese Elektroautos auch fahren lassen zu können. Ne? Also auch das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, hier ist weiterhin ein sehr, sehr großer Investitionsbedarf. Und das ganze Thema wird, wie auch schon eingangs erwähnt, von staatlicher Seite auch getrieben und forciert. Nicht nur in der EU, beispielsweise mit dem EU Green Deal, wo über 750 Milliarden in Richtung Klimainfrastruktur oder nachhaltige Infrastruktur investiert werden sollen, sondern auch die USA haben hier Investitionsprogramme. Und selbst China strebt mittlerweile eine Klimaneutralität bis 2060 an.
Felix, wenn ich mal ganz kurz bei dem Slide davor einhaken darf. Du hast es viel über, im Endeffekt vorhin auch schon über Indien gesprochen. Was ist denn mit den Emerging Markets? Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel nochmal Indien herausgreifen, ist natürlich die Bevölkerungs-, das bevölkerungsstärkste Land der Welt mittlerweile. Passiert denn hier neben den bereits entwickelten Ländern auch etwas?
Ja, also wie schon erwähnt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist ein wichtiger oder wird nochmal auch ein wichtiger Produktionsstandort. Allerdings sind die regulatorisch, was das Thema angeht, also mit tatsächlich hier Beschränkungen in gewisse Richtungen zu machen, so wie man das in Deutschland sieht, mit dem Abbau von Atomstrom etc., noch nicht so weit. Ja. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wird auch so eventuell gar nicht so stark kommen. Viel wichtiger ist der Punkt, dass man in, ich sage jetzt mal, der westlichen Welt oder in den entwickelten Staaten einfach so weit mit seiner Entwicklung kommt, dass man dort eben die Sachen schon so günstig anbieten kann, dass sie gar nicht erst versucht sind, sozusagen neue Kohlekraftwerke aus dem Boden zu stampfen etc. Ich glaube, das ist die Message an dem Punkt, ja.
Also das Potenzial im Endeffekt, einen noch nicht ausgeschöpften Markt direkt mit erneuerbaren Energien im Endeffekt auszustatten. Cool, vielen herzlichen Dank.
Ja, ganz genau. Ja, was auch noch oft als Frage kommt, wie wird denn so eine Zufallsgewinnsteuer oder eine Übergewinnsteuer sich auf das Portfolio zum Beispiel auch auswirken, weil man ja auch Energieversorger mit drin hat. Da ist es halt erstmal auch wichtig zu wissen, dass die Pläne noch nicht formalisiert sind, also noch nicht durchgesetzt sind, dass aber grundsätzlich, wenn man sich das Portfolio mal anschaut, die Anlagethese unserer europäischen Energieversorger eben nicht auf Übergewinnen basiert, ja, sondern eine kleine Anzahl von den Unternehmen letztendlich nur von diesem Thema profitieren würde, ja. Generell hat man sich ja quasi vorher, also bevor das ganze Thema überhaupt erst entstanden ist, die Unternehmen angeschaut. Also es war quasi nie die These, mit Übergewinnen arbeiten zu müssen. Ja? Also die Unternehmen sind quasi jetzt nicht von sowas abhängig. Ja? Also das prognostizierte Ertragswachstum, das war schon vorher einfach attraktiv. Das sind auch so Themen, die kommen öfter auf, aber wie gesagt, also der Case bei den Unternehmen, der wird ja noch vorher quasi erstellt und ist vorher schon interessant, nicht erst durch diese Übergewinne. Das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Message, die oft auch mit abgefragt wird. Ja. Wenn wir uns dann den Fonds mal anschauen, sprechen wir hier von einem globalen Aktienfonds, der sich hier rund um das Thema Energiewende positioniert, mit einem Fokus auf kleinere, innovative Unternehmen. Wir sprechen hier von einem sehr, sehr konzentrierten High-Conviction-Ansatz mit 40 bis 60 Aktien. Momentan sind es etwa 50. Und eben auch der Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wonach der Fonds aktuell als Artikel 8 nach Offenlegungsverordnung einklassifiziert ist. Und bei einem Blick ins Investment-Universum ist, glaube ich, zunächst mal wichtig zu sagen, dass wir hier mit einem hohen Anteil an, Purität des Themas unterwegs sind. Also man versucht wirklich, den Aktienkurs oder eben den NAV auch des Fonds sehr, sehr stark von den einzelnen Themen treiben zu lassen. Deswegen hat man sich hier auf die Bereiche der Energieeffizienz, der Bereiche der erneuerbaren Energien und der Versorger konzentriert, wobei aktuell der größte Anteil eben der Energieeffizienz darstellt.
Felix, gerade sehr interessante Frage eines Teilnehmers gelesen. Small, Mid oder Large Caps? Also im Endeffekt, investieren wir hier nur in große Konzerne oder geht es auch in Richtung kleine, innovative Unternehmen?
Ja, da ist ein bisschen wie beim Cocktail, die Mischung macht. Der Punkt ist oder der klare Fokus ist allerdings aber eher auf kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Da, wie ich eingangs erwähnt habe, das Portfolio Management einen direkten Kontakt zu den Unternehmen auch sucht. Und wenn wir jetzt mal an ja, eine Apple denken zum Beispiel mit 2,5 Billionen Marktkapitalisierung, also 2.500 Milliarden, da hat man tendenziell einen schlechteren Kontakt zum Management. Ja, also das Management wird halt oder die Firma wird halt von vielen Analysten gecovert und die haben da nicht den Zugang. Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen hat man dann schon viel, viel besseren Zugang und kann die Unternehmen auch, ja, ich sag mal, tiefer covern als bei diesen Large Caps. Ja, wenn man da mal in den Bereich der Energieeffizienz schaut, so eine Andritz AG beispielsweise als Hersteller von Rauchgasreinigungsanlagen, welche man zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen wiederfindet, die aber auch elektromechanische Ausrüstung für Wasserkraftwerke machen. Das wäre so ein Beispiel für so ein Mid-Cap-Unternehmen in diesem Bereich. Oder eine Landis+Gyr, die Energiezähler mit cloudbasierten Datenauswertungen machen. Oder eben auch Smart Grid-Applikationen. Das heißt, man macht hier Geräte mit zugehöriger Kommunikationstechnologie für Verteilernetzmanagement, also dass quasi Nachfrage und Angebot, Kapazitätsausgleich geschaffen wird. Das sind so Themen, die über so kleinere, innovativere Unternehmen gespielt werden oder eben eine Friedrich Vorwerk, also nicht Vorwerk der Staubsaugerhersteller, sondern Friedrich Vorwerk, die gerade mal eine Marktkapitalisierung von etwa 490 Millionen Euro haben. Die machen Landanbindungen von Offshore-Windparks. Also da sind einige kleinere Unternehmen dabei, vielleicht auch im Bereich der Versorgung noch interessant, eine Encavis, die vielleicht eher in den Bereich der Betreiber gehören. Die investieren in Solar- und Windparks. Die haben mittlerweile über 206 Solarparks und 96 Windkraftanlagen mit einer Leistung von über 3 Gigawatt in über ganz Europa verteilt. Also Niederlande, Dänemark, Finnland, Frankreich etc. Ja. Oder wenn man dann auch in den Bereich der erneuerbaren Energien denkt, eine Vestas Wind zum Beispiel, weltgrößter Hersteller von Windkraftanlagen, die dann schon ein Stück weit größer sind, oder eine First Solar, die eben hier Solarmodule herstellen. Ja, wenn wir dann mal in den Investmentprozess hineingehen, also wie wählt hier KVI seine Aktien aus? Ich glaube, da ist es spannend, wenn man überhaupt mal bei dem Universum anfängt. Also grundsätzlich investiert KVI nicht top-down und sagt, wir haben hier einen breiten Index und gehen von diesem Index aus, sondern zunächst mal muss eine gewisse Purität zu diesem Thema gegeben sein. Das heißt, wir sprechen hier von sogenannten Pure Plays. KVI identifiziert die, indem sie sich eben die Umsätze der Unternehmen in Verbindung mit den Themen anschauen. Ja, also die Umsätze der Unternehmen müssen über 50% ausmachen mit dem Thema erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder eben Energieversorgung. Ja, und so kommt man dann auf eine Titelauswahl oder auf ein Anlageuniversum von ja, knapp 170 Unternehmen und daraus wird dann ein konzentriertes Portfolio gebaut. Man schaut sich genau an, wie sind die im Markt positioniert, spricht mit denen, was sind die genauen Pläne des Managements, vielleicht auch bei Unternehmen, die heute noch nicht so grün sind, aber eben Ambitionen haben, ich sage jetzt mal grüner zu werden. Ja, da arbeitet man auch viel mit Voting und Engagement. Und letztendlich ist hier ganz wichtig auch einzubinden, dass dann in den Investmentprozess auch die Integration von Umweltaspekten, also was ist tatsächlich was einhergeht mit dem Investmentprozess, ja. Weil wenn ich hier ein Unternehmen kaufe und es sind langfristig keine Pläne vom Management da, zum Beispiel bei einem Versorger das Coal Exposure zu reduzieren, dann wird es überhaupt gar kein Investment Case. Ja? Also man geht gar nicht in solche Unternehmen rein. Das heißt, das ist ein integraler Bestandteil auch im Investmentprozess, das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir dann mal eine Slide weiterschauen, sehen wir das Rendite-Risikoprofil versus den verschiedenen Indizes. Ich glaube, hier auch spannend zu sehen, dass der detaillierte Investmentprozess auch durchaus Sinn macht, dass dieses Denken in Szenarien des Portfolio-Managements Sinn machen. Es wird hier nämlich nicht nur in einem Endpreis oder in einem Zielpreis der Unternehmen gedacht, sondern in einem Modell, das sich an einem Upside- und einem Downside-Szenario eben orientiert. Und das spiegelt das auch, glaube ich, ganz gut wider, wenn man sich mal die Performance über den breiten Index einfach mal anschaut, mit 126% im Upside-Szenario und nur 52% im Downside, spiegelt das, glaube ich, den Investment Case auch des Portfolio-Managements ganz gut wider. Und wenn wir einmal noch über die wichtigen Portfolio-Kennzahlen schauen, ich glaube, wichtig erstmal zu zeigen ist, dass selbst wenn man hier den Index, den Walder Hill New Energy Global Innovation Index kauft, mit unserem Fonds immer noch einen zusätzlichen Diversifikator hat. Der Active Share liegt bei 84,3%. Das heißt, wir haben hier eine doch noch geringe Titelüberschneidung tatsächlich. Man sieht aber auch, dass wir deutlich, deutlich geringer bewertet sind, mit einem KGV von 20 gegenüber einem KGV von 96. Das zeigt auch so grob, in was für einem Umfeld man sich hier bewegt, was man auch später wieder teilweise in Performance-Zahlen sehen wird. Wenn wir uns nämlich jetzt auch mal die Wertentwicklung über das laufende Jahr anschauen, von Januar bis heute, hat unsere Strategie den breiten Index, also auch den Index, den Innovation Index quasi, also nicht nur den MSCI World, sondern auch den Innovation Index, outperformt, hauptsächlich eben wegen den Themen erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Man hat hier jetzt im August auch noch eine neue Position, die ich ganz spannend finde, aufgenommen im Bereich Wasserstoff. Das ist nämlich Plug Power, da das Thema einfach zunehmend aus Sicht des Portfolio-Managements spannender wird. Und man hat auch eine Enel weiter ausgebaut, die Position in Enel, da die Aktie einfach momentan aus Sicht des Portfolio-Managements attraktiv bewertet ist. Und die Firma auch eine wichtige Position im Bereich der Energieversorgung mit Erneuerbaren auch eben einnimmt. Ganz positiv dazu beigetragen zur Performance hat im ersten Schritt auch eine First Solar, die eben, wie gesagt, Solarpanels herstellen, aber auch eine Wolfspeed, die Semiconductors herstellen, wo eben die Earnings deutlich über den Erwartungen lagen und die Zukunftsprognosen zu den Earnings etwa 30-40% angehoben wurden, einfach da die Nachfrage nach den Semiconductors auch weiterhin sehr, sehr positiv oder eher tendenziell steigend gesehen wird. Auf der Slide wird, glaube ich, auch nochmal deutlich, was auch Marktkapitalisierung und Bewertung angeht. Wenn wir nämlich mal in das Jahr 2020 schauen, ich versuche mal gerade den Pointer wieder anzumachen. Wenn wir ins Jahr 2020 schauen, dann sehen wir hier eine sehr starke Outperformance der Benchmark, was natürlich auch dadurch zurückzuführen ist, dass eben in 2020 Tech-Werte sehr, sehr stark performt haben. Unser Fonds ist nicht so extrem techlastig, weshalb hier eben die Benchmark sehr, sehr stark outperformt hat. Wenn wir dann aber mal in die Jahre danach, in 2021 schauen, wo wir eine positive Rendite erzielen konnten gegenüber der negativen Rendite der Benchmark und eben auch aktuell eine positive Rendite einfahren, zeigt, glaube ich, dass das Investment-Szenario, der Investment-Case hier zwar ein Stück weit defensiver ist, aber dann auch in solchen Situationen wie aktuell positive Renditen einfahren lässt. Ja, vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst. Worein investieren Sie mit dem KBI Global Energy Transition Fund? Im Prinzip investieren Sie in die Profiteure der Energiewende, das heißt in Unternehmen, die sich eben mit Energieeffizienz oder Energieversorgung oder erneuerbaren Energien beschäftigen. Sie investieren in ein sehr konzentriertes Portfolio mit 40-60 Titeln, mit einem starken Investmentprozess und eben auch einem, wo eben auch ESG ein integraler Bestandteil des Ganzen ist. Und haben gleichzeitig noch ein sehr, sehr gutes Rendite-Risikoprofil, wie Sie eben gesehen haben, im Vergleich A zum Breitenmarkt, aber auch zu Benchmark. Zudem haben Sie ein sehr erfahrenes Portfolio-Management mit etwa 18 Jahren Erfahrung beim Lead-Portfolio-Manager und einem Team, das sich tatsächlich hier sehr, sehr stark auf diesen Sektor spezialisiert hat und das Ganze eben schon seit 2006 auch hier verfolgt.
Ja, vielen herzlichen Dank, Felix, an dieser Stelle an dich. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Lass uns noch kurz ein, zwei Fragen aus dem Q&A kurz bitte beantworten. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe hier aber eine ganz spannende Frage. Fragt jemand, verlangsamt das günstige Gas in Anführungsstrichen, welches Russland nach China liefert, nicht den Ausbau nachhaltiger Energie in Asien? Also wenn wir uns im Endeffekt nochmal an diese Landkarte zurückdenken, ist es nicht eher etwas Gegenteiliges, was hier aktuell passiert?
Ja, kurzfristig vielleicht, ja. Da profitiert sicherlich China, da profitiert vielleicht auch Indien kurzfristig von einem günstigen Gaspreis, ja. Ich glaube aber langfristig wird sich das Thema nicht durchsetzen, ja. Weil wir einfach forschungstechnisch mittlerweile auch schon sehr, sehr weit sind und immer weiter kommen werden. Und ich langfristig einfach davon ausgehe, ich meine, es geht ja auch um Ressourcenschonung, Gas ist dann auch irgendwann endlich, davon ausgeht, dass wir dieses langfristige Thema, welches wir auch hier in diesem Fonds einfach spielen wollen, sich letztendlich durchsetzen wird. Ja. Ob das jetzt später mal im Bereich Wasserstoff noch weitergeht oder nur in der Elektrifizierung, sei erstmal dahingestellt, aber in diesem langfristigen Trend der Energiewende, der wird sich, glaube ich, dadurch nicht verändern. Und genau das spielen wir hier in dem Fonds, einfach diese Langfristigkeit.
Super, herzlichen Dank. Letzte Frage, da müssen wir zum Schluss kommen. Richtet sich der ESG-Ansatz nach dem Amundi ESG-Rating oder nach einem eigenen?
Tatsächlich nach einem eigenen. Und zwar hat KBI ein eigenes System entwickelt, wie sie die Umsätze der Unternehmen, das ist vielleicht ein guter Punkt für den nächsten Marktupdate-Call, da kann man das dann auch zeigen, wie sie die Umsätze der Unternehmen eben auf die Social Development Goals der Vereinten Nationen umlegen. Und da entsteht dann letztendlich eine positive Kontribution zu den Development Goals, eine neutrale und eine negative. Und wenn dieser Score quasi der Gesamtscore steigt, dann sieht man quasi auch ja den positiven Einfluss des Fonds auf die Social Development Goals. Ja. Also das ist die Art, wie die letztendlich die Nachhaltigkeit in dem Fonds auch reporten. Das wird quartalsweise auch veröffentlicht. Das heißt, es wäre tatsächlich spannend, das beim nächsten Mal mit dabei zu haben und zu zeigen, wie sich das auch verändert hat.
Sehr gut. Du, dann würde ich mal vorschlagen, nehmen wir uns auf jeden Fall vor, das bei der nächsten Veranstaltung mitzunehmen und den Teilnehmerkreis auch darzustellen. Jetzt muss ich leider das Q&A auch schon wieder beenden. Wir sind quasi am Ende der Zeit angekommen. Ich habe noch ein paar Fragen gesehen, zum Beispiel bezüglich einer Vorübersicht. Da werden wir auf jeden Fall auf Sie nochmal gesondert via E-Mail zukommen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte natürlich noch ein, zwei sehr spannende Amundi-Veranstaltungen mit an die Hand geben. Am 28.09., also nächste Woche Mittwoch um 13 Uhr, findet unsere allseits so beliebte Amundi-Investment-Konferenz statt. Dieses Mal zum Thema Inflation und Energiekrise hatten wir gerade, wird im Endeffekt auch der Punkt Energie von der Expertin Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aufgenommen. Und Professor Dr. Christian Rieke, er ist Experte für Spieltheorie und Wirtschaftswissenschaften, wird sich um die Rolle Europas bzw. auch um Deutschland kümmern. Also auf jeden Fall eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten. Schauen wir nochmal ganz kurz weiter und dann bin ich auch schon durch. Keine Sorge. Unser nächster CIO-Marktupdate-Call wird am 13.10. um 13 Uhr stattfinden. Hierbei wird wieder die Helene Windisch-Bauer mit einem interessanten Gast die Märkte analysieren für Sie. Und am 27.09. um 13 Uhr erfolgt der nächste Produkt-Update-Call zum anderen Mundi Funds Global Ecology ESG mit dem Fondsmanager Christian Zimmermann. Wir haben übrigens alle Veranstaltungen bis zum Jahresende durchdatiert, sprich, Sie können sich natürlich jederzeit gerne zu allen Veranstaltungen anmelden. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angekommen. Vielen Dank, Felix, für deine Ausführungen, für den spannenden Einblick in den Fonds. Wir haben uns ja das letzte Mal im Juli gehört, hat sich ja auch einiges über die Sommerpause getan, also herzlichen Dank auch an dich. Und sehr verehrte Damen und Herren, natürlich auch vielen Dank an Sie, dass Sie wieder so zahlreich dabei waren, dass Sie bis zum Schluss mit uns in der Veranstaltung dabei waren. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Sie wieder bei der nächsten Amundi-Veranstaltung begrüßen darf. In diesem Sinne, machen Sie es gut und auf Wiederhören.